Hallo liebe Formel 1-Fans da draußen und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Bianca, Ralf und ich, wir melden uns in der Dreier-Konstellation zurück und sprechen, ja, machen eine kleine Vorschau zum großen Preis von Sao Paulo. Brasilien heißt er ja nicht mehr. Und ich begrüße am besten mal unsere Experten Bianca und Ralf. Ralf, hi.
Hallo.
Hallo.
Ja, wir haben mächtig was zu besprechen, hat sich ein bisschen was angesammelt die letzten Tage. Und ja, erst einmal Brasilien, freut ihr euch drauf, war ja auch häufig das Saisonfinale der Formel 1, hatten da einige spektakuläre Rennen. Natürlich auch letztes Jahr Max Verstappen von Platz 17 gestartet, hat das Rennen gewonnen, 2007, 2008 die Finals, 2012, da kann man ja viele erwähnen. Was freut ihr euch auf das Wochenende? Bianca.
Ja, also ich mag das Rennen in Sao Paulo, ich finde, da ist immer gut Action geboten. Der Kurs, ja, er fördert ja sozusagen Überholmanöver, der Regen, der dort öfter mal kommt, fördert Durcheinander und naja, das heißt dann ja immer, dass auch ein bisschen was los ist. Ne? Also insofern habe auch gute Erinnerungen selbst an Sao Paulo, bin auch öfter da gewesen zum Rennen 2012 eben. Sebastian Vettel hast du erwähnt, der WM-Titel. Ja, insofern freue ich mich auf das Wochenende.
Ralf, wie siehst du das?
Ja, Freund, es ist Formel 1. Es ist aber ganz nett, Brasilien, und Bianca hat ja alles schön zusammengefasst.
Genau, Regen soll auch wieder kommen, aber erstmal nur für Samstag gemeldet. Da soll es aber dann auch wieder gleich gewittern. Mal gucken, ob wir da überhaupt rollende Autos sehen. Aber dann haben wir natürlich dann Sprint und Qualifying fürs Hauptrennen. Also da könnte natürlich auch wieder ein bisschen was passieren, auch hinsichtlich des spannenden WM-Kampfs, den wir immer noch haben. Ja, Max Verstappen konnte auf den WM-Führenden sozusagen weiter verkürzen. Sind jetzt 36 Punkte auf Lando Norris, der die Führung übernommen hat. Dazwischen noch Oscar Piastri mit einem Punkt Rückstand. Super spannende Konstellation. Ja, wie geht das jetzt weiter? Ist das so ein Schicksalsrennen, wie Ralf Schumacher das bei Sky gesagt hat, Bianca?
Ja, als Schicksalsrennen würde ich das jetzt nicht bezeichnen, aber es wird natürlich ein wichtiges Rennen. Ne? 33 Punkte sind zu vergeben, wir haben auch einen Sprint. Insofern, Max darf jetzt keine weiteren Punkte verlieren, also er muss weiter gut machen, muss weiter den Rückstand verkürzen. Wenn er das nicht schaffen sollte, dann wird es umso schwerer danach. Also insofern wird das schon ein entscheidendes Rennen für den WM-Kampf. Schicksalsrennen, ja, würde ich jetzt nicht übertreiben. Aber ja klar, die Losung heißt weiter auf den WM-Spitzenreiter, wer auch immer das nach diesem Rennen ist.
Ralf, ist für dich die WM gegessen, wenn Verstappen jetzt nochmal Boden verlieren sollte auf Norris?
Ja.
Ja, aber wer ist denn eigentlich für euch in der Favoritenrolle jetzt? Ist es McLaren? Ist es Red Bull? Also Verstappen hat ja die letzten Rennen, ja, wie gesagt, mächtig aufgeholt in Mexiko. War der zweite Stint immerhin gut, aber da war McLaren wieder so ein bisschen vorn, zumindest Lando Norris. Ralf, wie siehst du das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Teams in Sao Paulo?
Wenn die jetzt alle punktgleich wären, wäre Max Verstappen mein Favorit für den WM-Titel, da der Abstand dabei immer noch über 30 Punkte ist auf beide. Da wird schwer für Verstappen. Ich glaube, Favorit ist Norris jetzt für mich. Wobei es auch Leute gibt, die sagen, Piastri hatte auch letztes Jahr schwierige Phasen, genau auf den Rennstrecken. Also Brasilien war er jetzt auch nicht so gut noch überstehen, dann kommen wieder drei starke Piastri-Rennstrecken. Also wenn man danach geht und im Punkteabstand, wird es eng für Norris oder Piastri. Also machen die beiden den Titel aus und Max muss halt ein bisschen hoffen, dass die sich nicht so mögen, wie das Team gerne uns vermitteln will.
Bianca, wen siehst du in der Favoritenrolle am Wochenende? Also einmal McLaren intern, aber auch der Vergleich mit Red Bull.
Red Bull hatte ja in Mexiko ein paar Probleme. Ich glaube, dass die jetzt in Brasilien so nicht mehr auftreten werden. Das war Mexiko spezifisch, hatte auch ein bisschen was mit der Höhenlage da zu tun. Also ich glaube, dass Red Bull wieder in alter Bestform sozusagen zurück ist, die sie ja eigentlich seit Monza sozusagen haben. Und ich glaube, die Kombination Red Bull und Max Verstappen in Brasilien. Ja, Max hat in Brasilien immer gute Rennen gefahren, sogar so seine Top-Rennen, auch wenn man überlegt, damals dieses Mega-Manöver, als er in der letzten Kurve den Toro Rosso, glaube ich, war es damals, sogar noch abgefangen hat, hat immer in Brasilien gezeigt, wie gut er ist. Und diese Kombination Verstappen, Brasilien, ja auch emotional positiv hinterlegt, seine Lebensgefährtin ist ja Brasilianerin, sein Schwiegerpapa Nelson Piquet Senior, Brasilianer, der fühlt sich da sehr zu Hause. Ich glaube einfach, das wird nochmal ein sehr gutes Wochenende für Red Bull. Und ich glaube tatsächlich, dass es für McLaren durchaus wieder komplizierter werden könnte, wenn Piastri und Norris auf Augenhöhe sind, womit ich auch rechne. Denn ich glaube auch, so wie Ralf eben schon gesagt hat, dass Piastri einfach gewisse Strecken jetzt hatte, wo er nicht gut klarkam. Das wird sich aber auch wieder ein bisschen umdrehen und dann bekämpfen sich die beiden McLaren gegenseitig. Und was dann passiert, wenn man sich im WM-Kampf gegenseitig bekämpft, haben wir 2007 gesehen. Ich rechne immer noch mit Verstappen als Weltmeister. Mag ein bisschen überoptimistisch klingen, aber sagt mir mein Bauchgefühl nach wie vor.
Ihr habt jetzt beide gesagt, dass Piastri, dass er wieder Strecken kommen, die ihm mehr liegen dürften. Jacques Villeneuve hat da so ein bisschen andere Meinung. Der hat ja gesagt, dass Piastri einfach jetzt gefühlt nicht mehr nachlegen kann. Norris hat er auch zu Saisonbeginn gesagt, dass er mit dem Auto nicht klarkommt. Das hat sich jetzt halt geändert. Der ist jetzt irgendwie eins mit dem Auto. Und er hat einfach massiv zugelegt. Und Piastri hat er jetzt einfach nicht mehr im Futter. Und jetzt sieht das so ein bisschen aus wie in den letzten Jahren, wo ja Norris schon über weite Strecken der klar bessere Pilot war. Was haltet ihr von dieser These, Bianca?
In der Formel 1 ist man immer nur so gut wie sein letztes Rennen oder wie seine letzten Rennen, zwei, drei Rennen. Jacques Villeneuve ist ja jemand, der seine Meinung sehr, sehr klar kundtut und natürlich sprechen die letzten Rennen gegen Oscar Piastri. Aber ich meine, was haben wir dieses Jahr schon diskutiert über Lando Norris, der zu schwach ist, der mental nicht stark genug ist und so weiter und so fort. Jetzt soll plötzlich wieder alles ganz anders sein. Also es sind noch vier Rennen zu fahren, das ist keine Kleinigkeit, das sind viele und ich glaube schon, dass Oscar Piastri nicht so schlecht ist, wie er zuletzt in Mexiko wirkte. Und wenn er zu seiner Stärke zurückfindet, wie gesagt, und die beiden auf Augenhöhe fahren, dann ist der Druck auf Lando Norris ja auch wieder viel größer. Und deswegen würde ich Piastri nicht so stark abschreiben, wie Jacques Villeneuve das jetzt gemacht hat.
Ralf, wie siehst du das?
Ähnlich. Zwei Menschen, zwei Meinungen, zehn Menschen, zehn Meinungen, 20 Experten, 40 Meinungen. Das ist Jacques Villeneuves Meinung. Ein anderer Experte, Ex-Teamchef Franz Tost, hat eben die These aufgestellt, dass Piastri sehr wohl fähig ist, zurückzuschlagen. Er findet ihn sogar mental noch ein bisschen stärker. Das ist der, den Bianca eben gemeint hat, der zum Beispiel gesagt hat, er hatte jetzt schlechte Rennstrecken auch letztes Jahr und Brasilien überstehen und dann geht es nochmal. Ja, ist das schön, wenn unsere Meinungsvielfalt so im Mittelpunkt steht.
Ja, und dann nehmen wir auch direkt mal die von Bernie mit rein. Der hat nämlich auch noch was ganz anderes gesagt, denn der sieht da eine ganz klare Bevorzugung von Norris und hat dann auch so Marketinggründe. Ich lese es einfach mal vor. Er hat für sie mehr Star- und Vermarktungsqualitäten, mehr Kamerapräsenz und Öffentlichkeit. Deswegen ist das für McLaren wahrscheinlich besser. Und gegenüber Piastri hat er dann geäußert, öfter eingebremst mit unterschiedlichen Mitteln. Also spricht er natürlich von einer klaren Bevorzugung des britischen Piloten beim britischen Traditionsteam. Wie viel Wahrheit steckt dahinter, Bianca?
Also als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, ob Bernie Ecclestone da gerade irgendwie Politik macht für Max Verstappen. Also der sorgt ja noch dafür, dass also wir wissen ja, dass Piastri ohnehin glaubt, ein klein wenig benachteiligt zu werden, beziehungsweise sein Manager Mark Webber glaubt das. Wenn dann noch Bernie Ecclestone das so klar sagt, dass das britische Team Norris bevorzugt, ja, dann finde ich, ist das gut für Max Verstappen. Es sorgt schön für Unruhe bei McLaren. Ich persönlich glaube nicht, dass McLaren bewusst einen Fahrer bevorzugt. Das können die sich gar nicht leisten. Ich glaube einfach, dass ihre Art und Weise, diese Papaya-Rules zu spielen und immer so dieses ganz, ganz faire Spielfeld aufrechterhalten zu wollen, in diesem Jahr ein paar Mal ja eigentlich das Gegenteil erreicht hat. Und dass dadurch der Eindruck entstanden sein könnte, dass Piastri bevorzugt wird. Entschuldigung, Lando Norris natürlich bevorzugt wird. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich der Fall ist. Aber das Problem ist, dass das Piastri-Lager genau das denkt. Und ja, kann sich Max bei Bernie bedanken. Ralf, ich glaube, das siehst du ähnlich, ne?
Absolut.
Ja, du hast ja auch schon.
Die Frage ist jetzt, ob Bernie nicht vielleicht falsch übersetzt worden ist. Also er hat ja da, das sind ja mit dem deutschen Sender gemacht und da weiß man ja nie, ob er richtig übersetzt worden ist. Ansonsten glaubt er wirklich, dass Max noch Weltmeister wird. Und ich glaube, er war auch noch nie ein Riesenfreund von Mark Webber, der wiederum der Manager von Piastri ist. Da hängt viel, fast 100 Jahre Lebenserfahrung und auch gewisse Emotionen mischen sich da in seiner Meinung.
Ja, du sprichst gerade Mark Webber an, da sind ja auch nicht mehr
Wenn er
alle.
sich heute noch daran erinnert, dass er es gestern gesagt hat.
Apropos Webber, da hat der Ralf Schumacher so ein bisschen in Frage gestellt, ob er noch der richtige Manager für Piastri in dieser aktuellen Situation ist. Ralf, wie siehst denn du das?
Ja, das hat die Frage gestellt, es wäre noch der Richtige. Er begründet das damit, dass er ja auch so ein bisschen beobachtet die Szene, auch Kontakte hat zu McLaren Und er beobachtet vor allen Dingen Mark Webber, der immer unruhiger wurde, die letzten Rennen im Fahrerlager immer wieder zum Telefon griff und natürlich ein gebranntes Kind ist, wenn es darum geht, sich benachteiligt zu fühlen. Er war damals Teamkollege von Sebastian Vettel bei Red Bull und er hatte das Gefühl, dass Red Bull ein Sebastian Vettel-Team ist, kein Mark Webber-Team. Er fühlte sich auch zurückgesetzt, obwohl er zeitweise mehr Punkte hatte in der WM und. Das mündete dann in dem legendären Spruch irgendwann in Silverstone, als Vettel einen Frontspoiler bekam, den sie nur einmal hatten, und er trotzdem auf Pole gefahren ist, mündete dann in dem Satz, nicht schlecht für einen Nummer-2-Piloten. Und ob so ein Manager fähig ist, Piastri, der ja auch so ein bisschen jetzt Verfolgungswahn hat, vielleicht weil er sich selbst verfolgt fühlt oder weil Webber ihm gesagt hat, schau dich mal um, das sind 1000 Leute, die dir schaden können. Also, da müsste er schon eine ganz coole Socke sein und praktisch gegen seine eigene Persönlichkeit und Lebenserfahrung sprechen, um ihm da den richtigen Tipp zu geben, weil der richtige Tipp wäre. Pass mal auf und mach einfach dein Ding. Schau nicht nach links und rechts. McLaren ist ein Team, so wie Bianca gesagt hat. Die haben keinen Nummer-1-Piloten. Die wollen nur, dass irgendeiner Weltmeister wird auf ganz faire Art. Deshalb mach dein Ding und alles andere kommt von selbst.
Jan, kannst du noch
Genau,
was zu
dazu
ergänzen?
würde
Ja?
ich würde ich gerne noch was sagen. Was Mark Webbers Emotionen angeht und diesen Verfolgungswahn, Ralf hat eben die Situation mit, ich bin nicht schlecht für einen Nummer-2-Piloten erwähnt, gab auch noch eine andere, die auch zeigt, wie Mark Webber tickt, nämlich das WM-Finale 2010. Ja, das,
Ich
das
dachte, das
Glas,
erzählen wir
genau, aber
jetzt
das
zum
war ja not
100.
bad.
Mal.
Ja, not bad for number two, nein, nein, aber beim WM-Finale in Abu Dhabi 2010. Ralf und ich waren natürlich auch dort und waren natürlich deutsche Journalisten. Und ich konnte über viele Jahre sehr, sehr gut mit Mark Webber. Und Ralf, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir sind dann dort in die Red Bull Hospitality reingegangen. Mark Webber kam uns entgegen. Wir haben ihm nichts getan. Wir haben nichts geschrieben, was gegen ihn geht oder so. Und trotzdem guckte er uns an, sagte nicht Hallo, Hallo, sondern sagte nur German Mafia.
Ja, da war ich ja
Ich
echt
finde,
sauer, ne? Total sauer,
jetzt.
weil wir waren die German Army, doch nicht Mafia. Da dachte ich, der Australier, der hat nicht nur seine Nerven im Griff, dem fehlt es auch zwischen den Ohren. Wie kann der Mafia sagen? Army, aber nicht Mafia. Und der soll jetzt der Richtige sein?
German Army waren wir dann ein Jahr später bei den Wintertestfahrten 2011. Da hatten wir ein Interview mit ihm, da hat er uns dann tatsächlich als German Army bezeichnet.
Nee, ich
Also,
habe ihn vorher korrigiert, dass wir nicht Mafia, sondern Army sind. Das hat er sich gemerkt. Also ein bisschen lernfähig ist er dann schon.
okay.
Aber ach, das mit P jetzt mal Spaß beiseite. Also es gibt auch Leute im Fahrerlager, die glauben, dass Webber den Piastri sogar aufhetzt und das ist nicht der richtige Weg. Ich war nie dabei, aber wenn man seine nochmal, wenn man seine Vergangenheit sieht, dann ist er, glaube ich, nicht der, der die Wogen glätten könnte.
Jetzt haben wir viel auch über WM-Kampf so ein bisschen gesprochen. Es gibt natürlich auch noch andere Teams, die damit fahren, nicht nur Red Bull und McLaren. Wer könnte denn am Wochenende wieder so ein bisschen den Teams in die Suppe spucken? Ist das vielleicht wieder Ferrari, Bianca?
Naja, Ferrari will ja ganz klar WM-Zweiter bleiben, hat ja Fred Vasseur jetzt auch nochmal gesagt. Charles Leclerc war in Mexiko stark unterwegs, hätte zwar meiner Meinung nach Verstappen nicht halten können, wenn es nicht das virtuelle Safety Car gegeben hätte. Nichtsdestotrotz scheint Ferrari ein wenig Aufwärtstrend zu spüren. Und Lewis Hamilton, übrigens auch jemand, der den Kurs in Brasilien sehr gerne hat, ja sogar irgendwie Ehrenbürger, glaube ich, ist von São Paulo. Also für den wäre es jetzt ja auch mal an der Zeit, dass er endlich aufs Podium fährt. Und könnte mir schon vorstellen, dass Ferrari, aber auch Mercedes, George Russell, legt eine sehr, sehr starke zweite Saisonhälfte aufs Parkett, dass die da durchaus dem einen oder anderen Team an der Spitze, also sprich McLaren oder Red Bull, so ein bisschen in die Suppe spucken können.
Ja, Ralf, wen siehst du neben Ferrari jetzt großen Konkurrenten am Wochenende für die anderen beiden Top-Teams?
Ferrari war in Mexiko gut, Brasilien, ja, die Strecke ist uneben, sie sind fähig mit dem Auto, weil sie mechanisch sehr gut ausbalanciert sind, über Randsteine zu fahren, über Bodenwellen. Schwierig. Aber Mercedes kann so ausgehen, haben sich aber natürlich, was ihre Inkonstanz betrifft, ein bisschen auf ein höheres Niveau praktisch begeben. Das heißt, wenn sie jetzt nicht so gut sind, dann haben sie weniger Rückstand als noch vom halben Jahr. Und wenn sie gut sind, dann sind sie voll dabei. Bei Brasilien glaube ich auch eher, dass es Red Bull McLaren wird, die da die Pole unter sich ausmachen. Aber wie alles ohne Gewehr. Das erste Training, das einzige übrigens, wir haben ja wieder ein Sprintwochenende zum Glück, wird jetzt Aufschluss geben. Ich habe mir mal so ein bisschen das angeguckt. Also ich glaube, McLaren hat am meisten vielleicht Probleme, auf ein Testtraining zu verzichten. Ich habe immer den Eindruck, dass die ein bisschen länger brauchen, um sich auf eine Strecke einzustellen und den Sprint eher als todesfreie Training brauchen. Man kann auch anderer Meinung sein, und das könnte jetzt in Brasilien auch passieren. Das heißt, Verstappen ist auf jeden Fall im Sprint mein Favorit und dann mal gucken, ob sich McLaren im Rennen nochmal steigern kann zum Rennen hin.
Ja, und dann kommt auch nochmal das Wetter dazu, was das alles nochmal durcheinander wirbeln kann.
Ja.
Ja, und dann ist ja halt auch das Sprintrennen nicht mehr so ein richtiges zweites Training, halt übrigens bei Regenbedingungen. Also Ralf, hast du gerade das Thema Sprint eh schon aufgemacht, und zwar hat sich ja Carlos Sainz so geäußert, wird auch öfter mal darüber diskutiert, ob man da was am Format machen kann, um es noch spannender zu gestalten. Ja, ich finde das eh schon problematisch genug, dass wir darüber reden müssen, es spannender gestalten zu müssen. Ja, sollte eigentlich das Ziel der Formel 1, also das Thema Formel 1 sein. Ich bin ja eh nicht so der Freund vom Sprint. Du magst ihn ja hingegen schon sehr. Ich glaube, Bianca ist ja eher so bei mir, hätte auch lieber dieses traditionelle Format. Jedenfalls, Carlos Sainz hat gesagt, er mag, man könnte sich überlegen, zum Beispiel mit den Softreifen den Sprint auszutragen. Also, dass der Softreifen verpflichtend ist, ist aber auch grundsätzlich offen für andere Ideen, außer halt so einen großen Eingriff wie umgedrehte Startreihenfolge. Bianca, ich hoffe, ich habe deine Meinung zu dem Sprint richtig wiedergegeben und du kannst auch mal sagen, was du von dem Soft-Vorschlag hältst.
Also grundsätzlich bin ich jetzt nicht so, dass ich die Sprints nicht mag. Was mir nicht gefällt, ist, dass der Sprint, dadurch, dass das Qualifying danach ja direkt dann kommt, irgendwie so ein bisschen entwertet ist und man das Ergebnis gar nicht so richtig genießen kann, sozusagen. Auch wir als Journalisten, wir schreiben ja kaum über Sprintergebnisse, weil die Zeit einfach dazu fehlt, weil dann eben das Qualifying schon wieder ansteht. Grundsätzlich muss ich sagen, dieses Jahr gefallen mir die Sprints eigentlich ganz gut. Und wenn ich jetzt natürlich auch diesen WM-Kampf sehe, dann sind zwei Sprints, wo Verstappen nochmal 8 Punkte gut machen könnte, sozusagen, natürlich auch wichtig, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Dass die Sprints an sich manchmal nicht so spannend sind, wie Carlos Sainz das jetzt sagt, ja, das liegt dann halt in Teilen manchmal an der Strecke, wo du eben nicht ganz so gut überholen kannst. Softreifen, ja, könnten dafür eine Lösung sein. Wobei ich jetzt so gefühltmäßig dieses Jahr eigentlich nicht das, ja, Problem sehe, dass die Sprints irgendwie zu langweilig sind. Eher im Gegenteil, seit der WM-Kampf spannend ist, finde ich auch, sind die Sprints spannend. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich wichtig für die Formel 1. Du brauchst einen spannenden WM-Kampf. Dann sind auch die Rennen alle okay. Und selbst wenn du mal ein bisschen langweiligeres Rennen hast, dann ist das nicht weiter schlimm. Aber wenn halt einer nur dominiert und es relativ klar ist, wer Weltmeister wird, dann kann man auch mit Softreifen nicht helfen, finde ich.
Aber jetzt will ich von
Ja.
dir, Alexander, wissen, wieso du immer so gerne die Sprint weghaben wolltest. Das
Ich
habe ich noch
finde
nicht so
es,
ganz verstanden.
also mein Hauptpunkt ist eigentlich immer noch der, dass ich es nicht gut finde, dass man einige Rennen mehr bepunktet als andere. Dadurch, ja, ich finde es einfach nicht sportlich angemessen. Also
Und
ich finde, es müsste für jedes Rennen die gleiche Anzahl von Punkten geben.
die Sprintrennen sind halt noch nicht mal gerade mal ein Drittel von der Renndistanz. Und dann könnte man anders argumentieren, wenn man für ein Drittel der Rennen ist dann die gleichen Punkte kriegt fürs Rennen. Das ist ja dann auch nicht fair. Also
Ja,
mir
weil
geht's,
was
ja.
ist, wenn du jetzt Brasilien hast? Ja, Beispiel: Red Bull liegt in Brasilien total gut, McLaren kriegt da keine Abstimmung hin, oder das Auto passt nicht zur Strecke, was weiß ich. Dann hat dadurch, dass der Red Bull zufälligerweise in Brasilien gut liegt und wir dort einen Sprint haben, nochmal die Chance, mehr Punkte aufzuholen. Ich bin da so ein bisschen bei Alex. So wirklich fair ist das nicht. Und ich glaube, das stört mich auch an diesem Reverse Grid, weil am Ende ist es doch dann nur noch Show. Ich meine, man kann das machen, ne? Aber dann werden schon wieder Regeln geändert. Das sieht man doch gar nicht mehr durch. Man weiß doch jetzt schon nicht, wann ist ein Sprintwochenende, wann ist kein Sprintwochenende. Also, ich weiß nicht, mir ist das alles zu
Ja, mir
kompliziert.
ist es auch zu überladen. Also man versucht immer mehr Show und reinzubringen. Also ich bin auch einfach, wir haben ja eh schon 24 Rennen und dann haben wir 32 jetzt mittlerweile. Oder wie viele Sprints haben wir? Sechs? Dann haben wir 30 Rennen. Also mir ist es auch einfach ein bisschen zu viel. Und das nimmt halt auch, wie gesagt, diese Besonderheit weg. Sainz hat ja selbst auch gesagt, dass das schon so ein bisschen verrät, wie das Rennen am Sonntag ist, wenn es um Sprint. Das finde ich halt auch wieder schlecht.
Also wäre der Kompromiss?
Überall Sprints. Oder gar
Nein,
keine.
nein. Dass man wieder wie früher, um diesen blöden Freitag aufzuwerten, dass man da zwar das Qualifying 1 fährt und am Samstag Qualifying, das hat früher auch wunderbar funktioniert. Dann hat es halt mal samstags geregnet, Pech gehabt. Oder umgekehrt. Aber dann würde man wenigstens einen Teil am Freitag haben, der ein bisschen actionmäßig drauf ist, wo es wirklich um was geht und nicht nur für die Ingenieure, die sich daran hochziehen, wie toll ihre Daten auf dem Laptop sind, obwohl die Zeiten wirklich für normale Fans gar nichts aussagen oder nicht so viel.
Also ich würde trotzdem jetzt sagen, wir haben die Sprints jetzt eingeführt, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht mal drüber diskutieren, die bleiben jetzt. Ich glaube, da muss man sich jetzt irgendwie mit anfreunden. Wie gesagt, in so einem WM-Kampf wie jetzt sind sie ja auch gar nicht so schlecht, aber jetzt wieder anzufangen, wie kann man sie noch spannender machen oder wie kann man dies oder jenes finden, man muss jetzt mal ein bisschen auch Ruhe reinbringen in diese ganzen Regeländerungen der Formel 1. Jetzt nächstes Jahr haben wir eh wieder neue Technikregeln, neue Chassisregeln, Motor und so weiter und so fort. Einfach einfacher halten und nicht immer zu alles ändern, damit die Fans sich dann auch wieder alles Neue merken müssen. Gerade jemand, der nur sporadisch reinschaut, für den ist das nichts, wenn sich permanent Regeln ändern.
Ja, du sagst es. Den Punkt mit dem Reglement ist auch wirklich auch ein wichtiger. Wir wissen auch gar nicht, wie das Racing nächstes Jahr aussehen. Vielleicht müssen wir da ganz groß machen. Vielleicht hätte man aber auch was machen müssen. Ne? Also, das ist dann halt erstmal abwarten, wie sich die ja, neuen Regeln dann renntechnisch zeigen werden. Apropos Diskussion. Wir hatten jetzt nochmal das Thema Abu Dhabi Finale 21, weil Toto Wolff sich nochmal zu Michael Masi beim Telegraph geäußert hat. Den als Lunatic bezeichnet, als Geisteskranken. Ja, wie seht ihr das jetzt so 4 Jahre danach? Erstmal jetzt nochmal so nachzulegen und generell Toto Wolffs Meinung. Bianca.
Also ich finde, das ist schon ein grobes Foulspiel, was Toto da macht, jetzt 4 Jahre später Michael Masi so, wie soll ich sagen, zu labeln. Zumal, du hast es ja gesagt, wir haben damals auch schon drüber gesprochen. Du hast auch einen Kommentar dazu geschrieben. Ich bin da deiner Meinung. Masi hat zwar gewisse Fehler gemacht, aber wenn Masi von Anfang an alles richtig gemacht hätte, damals im WM-Finale, nämlich sofort alle Fahrer durchzuwinken, als die Strecke frei war, also alle überrundeten, dann wäre es zur selben Konstellation gekommen. Max Verstappen wäre direkt hinter Lewis Hamilton gewesen mit neuen, weichen, frischen Reifen und er hätte Lewis Hamilton ebenso überholt und wäre ebenso Weltmeister geworden. Das heißt, diese ganze Diskussion, das ist eine Nicht-Diskussion. Wenn Masi einfach nicht seinen ersten Fehler gemacht hätte, wäre er nicht in die Situation gekommen, dass man ihn überhaupt hätte kritisieren können. So, und da jetzt nochmal nachzulegen, ja, finde ich nach wie vor, zeigt ein bisschen schlechten Verlierer, zeigt aber auch, wie tief die Wunde da bei Toto Wolff halt immer noch sitzt, ne? Insofern, Sport sind auch Emotionen. Wir haben das jetzt kritisiert, so, und dabei sollte man das, glaube ich, auch bewenden lassen.
Ja, also ich habe das auch ich musste das auch einfach mal runterschreiben. Mich hat das wirklich so viele Jahre auch genervt. Ich habe auch viele Freunde, die auch anderer Meinung sind. Ist ja auch ein spannendes Thema zu diskutieren. Aber also wir haben mal die Fakten und in Runde 55 ist das Auto bereits also der Abschleppwagen mit dem Auto von der Strecke runtergefahren. Man hätte in Runde 56 das alle schon an Runden lassen können. Und dann, wie du gesagt hast, wäre alles regelkonform gewesen, Verstappen hätte dann auch diese eine Runde mit Softreifen bekommen. Ralf, wie siehst denn du das Ganze?
Ähnlich. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Also Toto ist jetzt auch nicht überall beliebt im Fahrerlager. 4 Jahre später, ja, ist übles Nachtreten. Allerdings wäre ich gern bei dem Interview dabei gewesen, weil so Sätze werden ja oft aus dem Kontext. Also ich hätte gerne gewusst, wie war die Gesprächssituation, dass Toto diese Antwort gegeben hat. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass keiner fragt, Toto Wolff gleich geantwortet hat, der Typ ist geisteskrank, sondern wahrscheinlich ist man irgendwie zu der Frage gekommen, sodass er sich vielleicht schon vorher emotionalisiert hat. Ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich hat Ralf Schumacher eigentlich eine gute Idee gehabt, die ist so ein bisschen auch in der Diskussion mit uns allen entstanden. Er hat jetzt in seinem Podcast gesagt, gerade auch auf Michael Masi bezogen oder Stewards auch, nicht, dass man die KI, die künstliche Intelligenz jetzt über als Messias bewerten sollte. Aber in dem Fall sollte man sich wirklich mal überlegen, ob man statt Rennkommissar nicht so eine KI in Zukunft entscheiden lassen soll. Menschen machen Fehler, was ja auch gut ist, das mögen wir ja auch. Ein Michael Masi war vielleicht unter Druck angreifbar. Die Stewards mögen nicht jeden Fahrer gleich. Das ist jetzt kein Vorwurf, das ist einfach nur menschlich. Eine KI, die ganz genau ihre Regeln hat, die weiß, wann ein Auto gebremst hat, wie die Regel ist, wer vorne ist, wie die Regel beim Safety Car ist, die hätte sofort völlig unemotional entschieden. Jetzt Beispiel, okay, Safety Car raus. Bum, 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 das ist das Prozedere. Und am Ende entweder das Rennen unter, weil die Zeit eben nicht da war, alle zurückrunden zu lassen und der Safety Car zu beenden oder es so gemacht hat wie Masi. Also ich finde, eine unemotionalisierte KI könnte da die Lösung sein. Das finde ich den interessanten Ansatz.
Dazu würde ich gerne was sagen. Die KI hätte in dem Fall Masi rechtzeitig darüber informieren können, dass die Strecke frei ist und dass die überrundeten
Zum
Autos
Beispiel.
hätten vorbeifahren können. So, und diese KI gab es nicht. Masi hat das übersehen. Wie Ralf sagte, war vielleicht unter Druck. Da gab es ja auch diverse Funksprüche von den Kommandoständen. Damals war das noch erlaubt, dass man
Ja,
mit
und
dem
ganz kurz,
Rennleiter.
es gab ja auch den Druck von F1 Media anscheinend, die dieses spektakuläre Finale auf keinen Fall hinterm Safety Car entscheiden lassen wollten, sondern nochmal so American Hollywood-mäßig, oh komm, wir brauchen nochmal die letzte Runde, Masi, mach was. Also das kann ich mir alles vorstellen, was unter welchem Druck der da stand.
Genau, und aber ganz grundsätzlich ist es am Ende halt dazu dann ja auch gekommen, wie es hätte sein müssen. Die überrundeten Fahrer sind vorbeigewinkt worden oder gewunken oder wie auch immer das heißt, und es gab dann noch mal eine schnelle Runde. Und insofern, Toto Wolff hat ja nach wie vor das Gefühl, dass er damals die Kontrolle über die Situation verloren hat und dass ihm das
Hat
halt in
er
seinem
auch.
Leben irgendwie sehr selten passiert. Und ja, genau, wie Ralf sagt, er hat natürlich wurde die Kontrolle über die Situation da verloren. Lewis Hamilton hatte den Sieg in Abu Dhabi natürlich verdient. Er war da der schnellere Fahrer, hatte ja auch Vorsprung. Aber so ist Sport. Solche Dinge passieren. Und es ist halt der Unfall passiert. Übrigens, was ich nach wie vor total cool finde, der Unfall ist ja ausgelöst worden durch ein Duell zwischen Nicolas Latifi und Mick Schumacher. Also Mick Schumacher hat so indirekt mit dafür gesorgt, dass sein Vater nicht überholt wird, was WM-Titel angeht. Also, dass Lewis eben den achten nicht kriegt. Aber wie gesagt, das ist Sport. Solche Dinge passieren. Natürlich hat Toto da die Kontrolle drüber verloren, aber er hatte sie auch nie, weil man kann solche Dinge nicht planen. Man kann auch den Sieg nicht planen. Und am Ende wollte der Renngott, dass es anders kommt. So kann man das auch sagen.
Also taktisch gesehen war Mercedes natürlich schon hat die Arschkarte gezogen. Für Max war es einfacher zu spekulieren. Ich geh noch, es gibt noch mal die eine Runde, also mache ich die roten, die weißen Reifen drauf. Wenn wir falsch liegen, dann bin ich genau das, was ich vorher auch bin, nämlich Vize-Weltmeister. Wenn wir aber richtig liegen, kann ich es schaffen. Hamilton, Mercedes, Toto Wolff waren deshalb überfordert, weil sie nicht genau wussten oder vertraut haben, dass Masi eben nicht nochmal diese eine Runde freigibt, sondern die waren der Meinung, das wird hinterm Safety Car beendet und haben sich deshalb wahrscheinlich darauf oder haben deshalb die Reifen bei Hamilton nicht gewechselt. Andererseits hätten sie gewechselt und Max Verstappen, der ja hätte reagieren können, ob der reinfährt oder nicht, wäre draußen geblieben, hätten sie auch die Loserkarte gehabt. Das heißt, das war auch für Mercedes in dem Fall, ich sag mal, vom Schicksal her die beschissenste Situation, die passieren konnte. Die konnten eigentlich gar nichts richtig machen.
Genau, das ist das, was ich mit Renngott meinte, ne?
Ja.
Sie haben durch diesen Rennverlauf, durch diesen Unfall die Kontrolle über ihr Rennen verloren. Und wie Ralf sagt, egal was sie gemacht hätten, sie hätten die Arschkarte gehabt. Außer Michael Masi hätte das Rennen nicht nochmal neu gestartet. Dann wäre Lewis Weltmeister geworden und sie hätten Glück
Ja.
gehabt, dass dieser Fehler durch die Safety-Car-Phase ihnen dann eben nicht auf die Füße gefallen wäre. So, und da jetzt aber immer noch so nachzutreten, da muss Toto sich auch ein bisschen, finde ich, im Griff haben.
Ja.
Es ist verständlich, dass ihm das nahe geht. Er hätte gerne diesen achten WM-Titel für Lewis Hamilton gehabt. Alles logisch, aber den Rennleiter, der ja auch am Ende nur seinen Job gemacht hat, als verrückten, geisteskranken, wie auch immer zu bezeichnen. Ich finde, das gehört sich einfach nicht.
So, mit dem Thema machen wir dann für heute Schluss. Vielen Dank für eure Zeit und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.